Podcast Nummer 17, es geht los. Der Gast mit dem mit weitem Abstand schönsten Bart, den wir in 17 Folgen hier hatten, ist heute bei mir zu Gast. Ein tatsächlich alter Fahnsmann in meiner letzten Berufssphäre als Unternehmer, der sich darum kümmert, in der Arbeitswelt Unterschiede zu machen. Jemanden, den ich aus der Perspektive tatsächlich schon wirklich sehr lange kenne, der mich damals sehr inspiriert hat, das Unternehmen Vorsprung at Work aus der Taufe zu heben. Sven Franke ist heute da. Alle, die sich mit dem Thema moderne Arbeit, neue Arbeit schon länger umtun, werden seinen Namen kennen, werden im Zweifel sein Antlitz kennen, vielleicht den Bart kennen. Er ist da und ich freue mich extrem, dass du heute gekommen bist aus Braunschweig hierher, um mit mir ein bisschen zu plaudern in genau der Subjektivität, die dich ausmacht. Herzlich willkommen. Mit welchem Gefühl bist du heute hier?
Ach, Vorfreude. Totale Vorfreude. Du hast es gesagt, wir kennen uns schon super lange, also gefühlt super lange. Und ja, ich freue mich auf den Austausch. Ich freue mich auf den Forecast.
Du bist einer der wenigen, wo ich auch das Gefühl habe, die Frequenz des wechselseitigen Besuchs oder des Sehens spielt keine Rolle, weil die Verbundenheit einfach so tief ist und so profund ist. Wir haben, glaube ich, damals in der Zeit, als das für viele Leute tatsächlich noch so ein bisschen ESO-Gewäsch gewesen ist, ich glaube, eine sehr deutliche gemeinsame Überschneidung in puncto Überzeugung gehabt. Du hast damals mit dem Film Augenhöhe als Co-Kreateur dieses Films einen ganz erheblichen Beitrag dazu geleistet, dass Dinge irgendwie in Bewegung kommen konnten. Und ich habe gleich diverse Fragen dazu. Vorher frage ich unseren Check-in-Butler, wie jedes Mal, was er uns fragen will. Nicht nur dich, sondern auch mich. Welcher Fakt aus deinem heutigen Leben hätte dein 14-jähriges Ich beeindruckt? Dein 14-jähriges Ich.
Super Frage. Und ich bin mega vorbereitet, weil mir die Frage vor 2 Tagen schon gestellt wurde.
You gotta be joking. Was? Aber das ist, keine Ahnung, verrückt. Aber bitteschön, dann weißt du ja Bescheid.
Dass ich ein Buch geschrieben habe.
Ja?
Ich war, glaube ich, der Schlechteste in Deutsch in unserer Klasse über die ganze Zeit und habe inzwischen 2 Fachbücher geschrieben und selber geschrieben.
Das ist tatsächlich verdammt beeindruckend. Wenn ich auf mein 14-jähriges, ich muss erst mal drüber nachdenken, wie ich als 14-Jähriger wohl gewesen bin, da habe ich ganz viel Tennis gespielt. Da habe ich noch in einem ganz anderen Bewusstsein gelebt, als ich das heute tue. Wenn ich überlege, ach, wahrscheinlich die Tatsache, dass ich Unternehmer bin. Weil ich habe damals so TKKG gelesen und so weiter. Und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß damals, Tim, glaube ich, dessen Vater irgendwie Unternehmer war und ganz viel Geld hatte und so weiter. Habe ich jetzt zwar nicht, aber ich bin trotzdem Unternehmer, das ist schon mal ganz gut. Und ich glaube, die Tatsache, dass ich es irgendwie zum eigenen Unternehmen geschafft habe, das hätte mein 14-jähriges Ich beeindruckt. Kann sein, weiß ich nicht. Erzähl mal was über dein jetziges Unternehmen, erzähl mal, was die Reise für dich über die letzten Jahre ausgemacht hat. Mhm.
Naja, vielleicht fange ich am Anfang an. Du hast es schon angesprochen, Augenhöhe. Ich glaube, der Punkt für mich, der vieles in meinem Leben einfach verändert hat. Ich kam aus so einer Konzernkarriere heraus, habe mich sehr früh mit dem Thema Hashtag New Work beschäftigt, ohne den Begriff zu kennen. Und das ist ganz schön gewesen. Das war in so einer frühen Phase, wo keiner Bergmann gelesen hat, keiner diesen Begriff New Work kannte. Aber ich stand vor einer Führungsherausforderung. Ich habe von heute auf morgen von 3 Mitarbeiter auf 40 Mitarbeiter aufgestockt, 2 Bereiche dazu gekriegt, ich wollte keine Teamleiter.
Bei welchem Unternehmen damals?
Das war Computershare, australischer Konzern, der weltweit agiert und bekannt ist für Aktienregisterführung. Und mein Part dort war Mitarbeiterbeteiligung. Also Computershare war ein Dienstleister. Zu dem Zeitpunkt, als ich hingegangen bin, wirklich nur ein Software-Dienstleister für das Thema Mitarbeiterbeteiligung. Das heißt, Wir haben für große, mittelgroße, börsennotierte Organisationen deren Mitarbeiterbeteiligungsprogramme verwaltet. Mhm. Aktienoptionen, dieses ganze Thema.
Und wie kamst du zur Augenhöhe? Was ist dann der Link gewesen?
Ich bin dann dort raus, aus einer Führungsverantwortung raus, weil ich gemerkt habe, ich bin in der Organisation am Ende meines Weges. Ich habe irgendwie alles das, was ich erreichen wollte, erreicht. Und das war mir dann aber nicht genug. Und die Organisation hat es nicht geboten, da was anderes. Mhm. Ich dann selbstständig gemacht und bin dann habe viel Kulturarbeit gemacht. Und der Startpunkt für Augenhöhe war 6. Dezember 2013. Mhm. Eine Open-Space-Veranstaltung. Zu dem Zeitpunkt hat man viele Open-Space-Veranstaltungen gemacht. Bei Intrinsify. Und wir sind damals, Ulf und ich, mit einem Thema in eine Session gegangen. Wir wollten ein Manifest zum Thema New Work schreiben. Mhm. Das agile Manifest gab es, das kannte jeder. Zu New Work gab es nichts.
Mhm. Also außer von Friedrich Bergmann, den damals keiner kannte. Nee. Oder ich zumindest nicht. Ja.
Genau, wir auch nicht. Mhm. von daher da rein in die Session. Wir haben heiß diskutiert, welche Begrifflichkeiten das sind. Wir wollten das schon sehr am Agilen Manifest anlehnen. Mhm. Also nicht trennend zu sein, sondern wie das Agile Manifest mehr das als das. Und kurz vor Ende der Session kam die Frage in den Raum, kann man New Work eigentlich sehen? Mhm. Also wenn ich in eine Organisation gehe, sehe ich das. Alle so, ja, das muss man schon sehen können. Und ja, und 2 Minuten später stand im Raum, naja, vielleicht ist ein Film besser als ein Manifest.
Cool.
30 Leute haben diskutiert. 5 sind dran geblieben. Und 6 Wochen später standen wir in der ersten Organisation und haben gedreht.
Krass, okay. Und das muss dann schnell gegangen sein, weil ich erinnere mich an, ich glaube, ob es Ende 14 oder Anfang 15 war, als wir den Film von euch dann in Mannheim, bei uns damals im Speicher 7, in dem Büro, das uns freundlicherweise überlassen war, gezeigt haben und da ja echt einen Riesenhype ausgelöst haben. Es waren ja echt unglaublich viele Menschen irgendwie da aus unseren Netzwerken und das war so ein bisschen auch der Kickstarter für Vorsprung at Work. Also der Augenhöhe-Film war damals für uns so ein bisschen das Manifest, um den Begriff aufzugreifen, dafür, dass es irgendwie funktionieren kann.
Ja.
Dass wir uns die Dinge nicht irgendwie komplett zusammenreimen, dass wir nicht spinnen. Und wer weiß, was ohne diesen Film insgesamt gewesen wäre. Ja, auf jeden Fall, glaube ich, hat er ganz, ganz vielen Menschen und im Zweifel auch Unternehmen in Deutschland Mut gemacht, sich tatsächlich auf den Weg zu begeben, diese Form von Veränderung einzuleiten. Ne? Wie ging das mit Augen? Die meisten werden den Film kennen, aber viele werden nicht wissen, wie das dann mit der Augenhöhe-Organisation weitergegangen ist. Was ist denn dann, ich meine, ihr wart ja echt Popstars, ja? Simple as, also für uns zumindest, ja, das musst du mit der Zuschreibung, darfst du jetzt leben. Mhm. Deswegen sitzt du für mich auch hier als tatsächlicher Held, ja? Darf ja auch mal sein. Was ist denn dann passiert?
Naja, also es war ja wirklich so auf so einer ganz einfachen Basis erstmal. Wir haben alles selber finanziert. Dann haben wir uns gefragt, wie kann es weitergehen? Crowdfunding gemacht. Und dann weitere Beispiele gedreht, mehr zusammengewachsen und hatten dann im Januar 2015 die Premiere in Hamburg. Mhm. Und das war schon total bekloppt.
Da war ich ja auch. Das war auch total bekloppt. Aber es war geil. Das war eine echte Energiebubble.
So. Keiner wusste, was wir da machen werden. Keiner wusste, welche Organisation wir zeigen werden. Nichts. Aber es waren knapp 500 Menschen auf dieser Premiere, die da einfach die Energie mitgenommen haben. Hm. Und wir haben ja aufgerufen, Film- und Dialogveranstaltungen zu machen. Das heißt, das ganze Ding war ja Creative Commons. Wurde gleich in der Nacht sozusagen zur Verfügung gestellt. Und wir wussten schon am Tag der Premiere, dass es Folgeveranstaltungen geben wird.
Wie bei uns zum Beispiel, ja?
Wie bei euch zum Beispiel. Das heißt, Menschen haben schon Veranstaltungen organisiert, ohne das Produkt zu kennen.
Ja.
Also ein riesen Vertrauensvorschuss. Mhm. Und ja, dann irgendwann hatten wir eine Landkarte auf Google, wo man so Veranstaltungen eintragen konnte. Dann kam irgendwie aus Nachbarländern Anfragen, gibt's das denn nicht auch auf Englisch? Gibt's denn das nicht auch auf Flämisch? Und so weit haben wir gesagt, ja, macht. So, und dann lief es. Dann haben wir mit Augenhöhe Wege dann nochmal einen draufgesetzt, im Prinzip zwei Filme gemacht, mit noch mehr Beispielen, um das Ganze zu stärken.
Mhm. Side note, ich habe darüber die Susanne Janiba, die bei uns hier im Unternehmen wirkt, mit der, mehr oder weniger als Mitarbeitende der ersten Stunde auch kennengelernt, weil die war damals diejenige, die für den Augenhöhe Film und die Verfügbarmachung im Rhein-Neckar-Raum verantwortlich ist. Genau. Ich hatte den Namen noch nie vorher gehört und habe sie aber angerufen, als ich gesehen habe, dass sie dafür verantwortlich ist. Sie war dann auch im Speicher 7 und so kam die Zusammenarbeit mit ihr zustande. Genau. Also irgendwie echt eine total coole Geschichte. Genau. Und irgendwann seid ihr dann aber auseinandergegangen, ne?
Für mich war dann die Frage nach dem zweiten Film, was kommt jetzt? Mhm. Wie kann es jetzt weitergehen? Und wir hatten als Team keine gute Antwort aus meiner Sicht. Mhm. Und das hieß für mich, ich muss was anderes machen. Mhm. Also ich will weiterhin Zukunft gestalten. Vierter, fünfter Augenhöhe-Film war jetzt nicht mein Interesse. Und habe 2017 CoX gegründet. Und wir haben 2017 mit meiner Partnerin Nadine und der Stefanie Horn und Wirtschaftsjournalistin in Tübingen am Küchentisch von Steffi gesessen und haben uns die Frage gestellt, was ein Tabuthema für in New Work. Es war klar, wir wollen was zusammen machen und wenn man eine Wirtschaftsjournalistin schon kennt, bietet sich ein Buch an. Mhm. Und auch hier wieder 5 Minuten. Ja, Tabuthema ist Vergütung.
Ganz klar. So. Über Geld spricht man nicht.
Über Geld spricht man nicht. Diese ganzen Vorurteile. Wie kann das heißen? Ja klar, New Pay. Gegoogelt gab es nicht, außer eine Bezahl-App in Kenia. So, ja, Kenia hat uns jetzt nicht so als Markt interessiert. Und dann wirklich wieder reingesprungen, eine Blogparade gemacht, gesagt so, hey, brauchen wir nicht New Pay? Schreibt mal was dazu. Wir haben innerhalb von 6 Wochen über 60 Beiträge gekriegt. Mhm. So nach 4 Wochen kamen die klassischen Vergütungsberater, haben gefragt, ob sie mitschreiben dürfen. Ja, super, schreibt mal mit und gucken. Das Spannende war, dass keiner den Begriff hinterfragt hat. Mhm. Keiner hat New Work hinterfragt.
New Pay.
New Pay hinterfragt an der Stelle, genau. Und unsere Neugier war total geweckt. Wir haben dann eine Learning Journey gemacht, haben dann wirklich mit Organisationen gesprochen, sehr viel mit Wissenschaft gesprochen und haben angefangen, ein Buch zu schreiben. Dann haben wir eine Verlagliste gemacht, ganz oben stand Haufe, dann haben wir bei Haufe angefangen zu fragen, ob sie nicht unser Buch veröffentlichen wollen. Und zu den anderen kamen wir nicht, weil Haufe zugesagt hat.
Extrem. Jetzt hast du gerade gesagt, leider war der New Pay-Begriff nicht hinterfragt. Warum? Was hättest du gerne an Nachfrage gehabt?
Ja, das war so eine 5-Minuten-Geburt, ne? So, also New Pay.
Ach so, du dachtest, du kennst so, vielleicht noch was Schlaueres.
So, ja, was Schlaueres oder wirklich brauchen wir das? Also diese ganzen Aspekte, die kommen, ne? Die kamen nicht, also war für uns das Ding gesetzt. Mhm. Dann haben wir bis 2019 eine Learning Journey gemacht, dann kam unser erstes Buch raus. Mhm. Und wer da reinschaut, wird feststellen, das ist kein Buch, wo ein Business-Konzept dahinter steht. Mhm. Weil wir gar nicht die Idee hatten, Organisationen zu begleiten. Mhm. Sondern irgendwann war es unsere brutale Neugier, geht's anders.
Ja. Ich komme auch darin vor, ne?
Du kommst auch drin
vor. Ja, stimmt. Fällt mir auch gerade ein.
Ja, ja. Cool. Ja.
Und jetzt seit den Büchern, wenn ich jetzt die Frage nochmal auf den Anfang biege, beschreib mal dein momentanes Unternehmen, dein Unternehmertum gerade. Was macht das aus?
Also wir haben CoX, was sozusagen unsere wirtschaftliche Basis ist. Und dann haben wir das New Pay Collective, wo wir genau diese Begleitung machen mit Organisation, Vergütung aus der Organisation für die Organisation. Mhm. Da dran hängt aber auch noch ein Netzwerk, New Work Women, mit einer LinkedIn-Gruppe, die inzwischen 63.000 Mitglieder hat.
Geil. Mhm.
Auch hier wieder aus dem Ärgernis heraus entstanden und dann doch relativ groß geworden. Mhm. Und das ist im Prinzip unser Konstrukt, mit dem wir arbeiten und fluide hin und her switchen.
Zu dem Vergütungsthema habe ich später noch ein paar Fragen. Lass uns noch mal kurz in die Vergangenheit zurückzoomen und uns mal fragen, okay, damals, wenn wir damals auf uns schauen und jetzt haben wir 2025, was haben wir denn damals gedacht, was 2025 wohl sein würde, so in puncto Arbeit in Deutschland?
Das ist echt eine schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Zukunftsbild damals wirklich hatte, sondern ich war sehr stark im Ist und in dem nächsten Schritt. Und ich glaube, das ist bei mir immer so. Ich habe nicht dieses, wo werde ich in 10 Jahren stehen oder wo werde ich in 20 Jahren stehen, sondern ich weiß, dass ich den nächsten Schritt gehen kann.
Das ist so. Das hält auf jeden Fall sehr gesund, so zu denken.
So, und ich weiß, dass ich eine Antwort haben werde, egal was kommt. Und ich weiß selber nicht, ob ich in 10 Jahren noch New Pay mache. Vielleicht ist es was anderes.
Weiß man nie. Ja. Ich habe nur für mich, wenn ich auf 2013, 14, 15 zurückgucke, jetzt 10 Jahre später schon eine gewisse Frustration ist das falsche Wort, aber schon ein Erstaunen darüber, wie ungeheuerlich widerstandsfähig die Strukturen sind, die in Unternehmen einfach immer noch vorhanden sind. Ja, also hättest du mich damals gefragt, gibt es in 25 in der Art und Weise noch tatsächlich diese sowas wie Pay-for-Performance, individuelle Zielvereinbarung, weil das gibt es tatsächlich immer noch. Ja.
Ja.
Und ungeheuerlicherweise gibt es auch diese Unternehmen noch, die das machen. Und ich frage mich immer, das gibt es doch nicht, aber es gibt es doch. Ja. Also mit anderen Worten habe ich mich damals wirklich sehr deutlich geirrt bezüglich, sagen wir, der Geschwindigkeit, mit der sich die Themen vollziehen würden. Geht es dir da ähnlich?
Ja, absolut. Ich glaube, wir neigen dazu, wirklich auch Begriffe zu zerreden. Und ich finde es ja immer ganz spannend bei euren Blogbeiträgen, dass ihr immer irgendwelche Begriffe beerdigt, sage ich mal. Organisationen machen es ja ein bisschen anders. Das ist dann ein Tabubegriff, den ich nicht mehr nutzen darf.
Direkt.
Aber im Prinzip genau dasselbe. Das finde ich wirklich erschreckend inzwischen. Dieses Totreden von was, sage ich mal, oder in die Übertreibung gehen. Dass New Work auch eine Übertreibungsphase hatte, gar keine Frage. So, aber das regt mich echt auf. Das muss ich echt sagen.
Also ich glaube, das New Work-Thema, das wurde ja erstmal so moralisch konnotiert, ne? Also wer New Work propagierte, der war irgendwie so auf dieser Menschseite und auf dieser Moralseite, auf dieser guten Seite. Und Unternehmen, ich glaube, fangen jetzt erst an, den Menschen wirklich als ernsthaften Wertschöpfungsfaktor zu betrachten. Da gibt es auch ganz viele Gegenbewegungen im Augenblick, ja, dass der Mensch weiterhin irgendwie hart verzweckt im Unternehmen seinen Dienst tut, einfach weil die Aufklärung diesbezüglich noch nicht vonstatten gegangen ist. Und ich glaube, dass New Work sich jetzt schon beginnt, so langsam zu emanzipieren, jetzt auch mit KI, wo klar wird, höher, schneller, weiter wird von der Maschine früher oder später erledigt werden. Und das, was dann übrig bleibt, macht der Mensch. Und das wird dann tatsächlich wahrscheinlich auch das sein, was sich wie Friedhof Bergmann mal vorgestellt hat, im Sinne von tatsächlich verantwortungsvollem Gestalten von Systemen und Wert für anderen, ja, Arbeit. Aber bis dahin ist insgesamt noch ein bisschen Weg zu gehen, ne? Wir sind einfach ganz deutlich noch nicht da, ist mein Gefühl.
Das teile ich absolut.
Hast du Hypothesen, warum wir noch nicht da sind oder was sozusagen diese Beharrungskräfte ausmacht?
Also das, was ich erlebe, ist, wenn es Richtung Krise rutscht, dann greife ich auf meine Erfahrung der Vergangenheit zurück. Die Erfolgsinstrumente der Vergangenheit.
Klar, ja.
Und das sind, okay, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen härter werden. Jetzt brauchen wir wieder Zielvereinbarungen, weil das hat ja früher auch funktioniert. Das sind diese ganzen Mechanismen, die dann wieder aufpoppen. Und man darf ja nicht vergessen, jeder, der da sitzt, jeder, der in der Führungsverantwortung sitzt, hat in der Vergangenheit was richtig gemacht. Sonst
zumindest im System.
Naja, was richtig gemacht im System dieser Organisation, sonst würde er da nicht sitzen.
Ganz klar.
Und das heißt, das ist ja auch total berechtigt, erstmal hinzugucken und zu sagen, wie habe ich das früher gemacht? da hat es ja auch funktioniert, da stimmten die Zahlen und so. Das, was zu wenig reflektiert wird aus meiner Sicht, ist, dass sich das Umfeld komplett verändert hat.
Tja.
Und das erlebe ich an ganz, ganz vielen Stellen. Ich diskutiere ja ziemlich viel mit Geschäftsführung, auch wenn es ums Vergütungssystem geht. Was da für Glaubenssätze im Raum sind und wie manifestiert diese Glaubenssätze sind, das ist unglaublich.
Hm. Hm. Ich staune, Bas, immer noch, dass es 2025 so ein Denken überhaupt noch gibt, dass es offensichtlich auch noch wirtschaftlich ist, in großen Teilen so zu denken. Ich weiß nicht, ob es der Speck aus der Vergangenheit ist, der irgendwie sukzessive jetzt irgendwie abschmilzt und so langsam tatsächlich weg ist. Das ist meine Wahrnehmung, dass es so ist. Ich bin großer Freund dieser positiven Kraft des negativen Denkens. Insofern, ich suche nach jedem, der mir Glaubenssätze zerschießt, die ich ja mittlerweile aufgebaut habe, weil ich bin ja genauso dumm wie jeder andere auch. Ich glaube eben nur, dass die Komplexität im Außen, und du scheinst das Gleiche zu glauben, da einfach einen ziemlich fundamental anderen Antritt im Innen auch künftig braucht. Und wenn es in den Unternehmen noch nicht ankommt, alles klar, bezahlen sie den Preis dafür oder ich bezahle den Preis dafür, dass ich irgendwie die Welt verquer sehe. Ich frage mich nur, wo es noch hintaumelt. Wenn ich 2025 in die Welt blicke und es wird dir nicht anders gehen, dann sehe ich eine unglaubliche Dynamik, dann sehe ich Wahnsinnskomplexität, dann sehe ich Ängste, ich sehe tatsächlich Gesellschaften am Siedepunkt in ganz vielem, Unternehmen in unendlicher Überhitzung, so überhitzt, dass sie wahrscheinlich die Hitze gar nicht mehr spüren, weil einfach alles so taub ist.
Ja.
Und wie wird's weitergehen? Hast du irgendeine Prognose?
Ich glaube, wir werden noch stärker diese zwei Richtungen erleben. Also wie überall, wir verlieren ja die Mitte, egal in welchem Thema. Ich glaube, wir werden es in der Arbeitswelt auch verlieren, dass es so eine Mitte gibt von Organisationen, die sowohl als auch machen.
Interessant, ja.
Wir werden eine Seite Organisation haben, wo wir eher hinstreben. Wir werden auf der anderen Seite Organisationen haben, die stärker der individuellen Performance gehen, die stärker Richtung Hire-Fire-Mentalitäten gehen werden. Und ich glaube, wir werden auch erleben, was erfolgreicher sein wird. Und ich bin davon überzeugt, dass die Seite erfolgreicher sein wird. Definitiv. Weil ich einfach viele Organisationen sehe. Und mit New Pay knüpfen wir ja an. Wir haben nicht nur New Work Unternehmen. Wir haben klassische Unternehmen, Produktion, sehr hierarchisch. Hierarchie macht auch in Produktion total Sinn.
Absolut, ja.
Sehr hierarchisch, Logistik, sehr hierarchisch, niedrige Löhne. Wir bedienen die gesamte Bandbreite mit einem Konzept, was total auf Partizipation ausgelegt ist.
Cool.
Also das geht. Also man kann auch die Brücke darüber bauen. Die Frage ist, wie viel Brückenbauer wird es geben?
Wenn du in deinen Mandaten bist und diese Firmen berätst, begleitest, wirst du diese Brückenbauer ja kennenlernen, ne? Die es da gibt. Welche Tugenden haben die denn, wenn du denen mal als Persona beschreiben solltest, den Brückenbauer? Wo kommt der her? Wo geht der hin? Was kann der?
Ich glaube, der erste Aspekt ist Offenheit. Und der zweite Aspekt ist Klarheit. Klar zu sein. Eine Sicherheit in der Unsicherheit auszustrahlen. Ich glaube, das sind für mich die drei Kernaspekte. Auch wenn ich so auf unsere Kunden schaue, ne, wenn du jemand hast, der sehr hierarchisch führt und dem sagst, naja, wir beteiligen deine Mitarbeiter, dann ist das erstmal wie?
Das ist doch mein Geld.
So, wie? So, und wenn er dann die Offenheit hat und sagt, ja, das probieren wir aber. Super, perfekt.
Entsteht die Offenheit teilweise erst beim Gehen, im Sinne von, die fühlen, dass da irgendwas drin sein könnte und denken sich, jetzt hole ich den, der erzählt mir das und wahrscheinlich ist ja da irgendwie auch was dran. Also was gilt es denn da an inneren Hürden bei diesen Menschen zu überspringen? Hast du da Geschichten?
Ein Sparringskunde hat vor 3 Wochen mal gesagt, boah, wenn wir am Anfang gewusst hätten, wie viel Räume wir aufmachen mit einem Vergütungssystem, ob wir dann überhaupt angefangen hätten, wage ich zu bezweifeln.
Und das ist doch geil. Also, weil ich meine, jetzt habt ihr euch tatsächlich natürlich die Büchse der Pandora ausgesucht, ne? Also in puncto Wirkfeld, ne? Und das ist irgendwie cool. Ihr seid eben in die Vergütungsrichtung gegangen, wir sind so in diese Unternehmerrichtung gegangen, Intrinsify gegen die Netzwerk und die Befähigungsrichtung, und ihr geht echt also dahin, wo es richtig wehtut, wo es sofort richtig wehtut und wo du aber auch, zumindest meine Wahrnehmung, wenn du in Unternehmen dahin langst, die Notwendigkeit hast, an alle möglichen anderen Stellen auch zu langen. Weil du kannst ja gar nicht nur Vergütung anfassen. Also geht ja fast nicht.
Wir arbeiten am Herz der Organisation. Mhm.
Und wie stellt ihr sicher, dass die ganze, ich nenne es mal, organisationale Readiness für diese Form von neuer Vergütung hergestellt wird?
Entsteht auf dem Weg. Ich glaube, wir haben keinen Kunden, der von Anfang an sagt, ja, das machen wir alles und wir fühlen uns fähig. Das merkst du schon, spätestens wenn du auf Führungskräfte triffst mit dem, was entstanden ist. Mhm. Dann hast du schon ein Riesenthema. Das heißt, es ist wirklich so, es entsteht im Gegen, und das mit den Räumen meine ich auch bildlich, ne? So. Du kannst einen Raum, du kannst da reingucken, du kannst aber auch die Tür wieder zumachen und sagen so, okay, da gucken wir in einem halben Jahr nochmal in den Raum rein und wir machen erstmal die Tür zu. So. Und ich glaube, diese Flexibilität zu haben, Organisation auch da zu begleiten und zu sagen, okay, wenn ihr jetzt nicht den Mut habt, diese Tür aufzumachen, dann gucken wir uns mal erstmal die anderen Räume an. Mhm. Wir werden da wieder vorbeikommen. Das heißt, da werden irgendwie keine Spinnenweben vorkommen. Aber wenn es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, dann machen wir was
anderes. Kannst du mal ein Beispiel geben, wie diese kleinen anderen Räume erstmal aussehen?
Das sind ja so ganz viele. Wenn du über das Vergütungssystem sprichst, dann hast du sofort dieses Thema, wie sieht eigentlich unser Einstellungsprozess aus? Dann hast du das Thema, wie sehen eigentlich unsere Mitarbeitergespräche aus? Von so einfachen Entscheidungen wie, sprechen wir, heißt unser Mitarbeitergespräch Gehaltsgespräch? Super simpel. Natürlich heißt es nicht Gehaltsgespräch, weil wer geht in ein Gehaltsgespräch rein und freut sich darüber, dass er mal mit einer Nullrunde rausgeht? du lachst, aber Organisationen glauben das schon. Weißt du? Crazy, so. Yeah. Dann Richtung Führung. Wie viel trauen wir uns unseren Führungskräften zu? Wie viel Spielraum trauen wir unseren Führungskräften zu? Was kann HR leisten? Was trauen wir HR zu? Auch da.
Klar.
Hinzuschauen. Und dann individuell die Schrauben zu drehen und zu sagen, hey, hier trauen wir den Führungskräften viel, viel zu, hier weniger.
Kannst du sagen, wie lange diese Prozesse durchschnittlich dauern?
Ich habe dieses Jahr ein Vergütungssystem innerhalb von 6 Wochen entwickelt mit einer Organisation.
Entwickelt oder? Also erstmal nur entwickelt
und entwickelt noch nicht implementiert. Entwickelt und noch nicht implementiert, aber entwickelt. Aber die Regel ist, sage ich mal, 4 Monate aufwärts. Wir haben natürlich auch Kunden, die, weil so viele Räume betreten wurden, die wir auch schon lange begleiten, in größeren Abständen. Was bei uns wichtig ist, wir setzen auf Selbstverantwortung der Organisation. Mhm. Das heißt, es kann auch sein, dass mal 6 Wochen nichts passiert, weil die Organisation dafür keine Zeit hat, sich die Zeit nicht nimmt. Und von daher ist es nicht so klassisches Beratungsprojekt, wo du sagst, naja, in 4 Monaten sind wir fertig. Wenn der Kunde nichts liefert, dann sind wir in 4 Monaten nicht fertig.
Ist ja klar. Hängt immer vom Kunden ab, ist bei uns genau das Gleiche.
Ja.
Hast du aus der ganzen Zeit ein Projekt, von dem du sagst, das war irgendwie das Geilste, was ich je gemacht habe? Das war irgendwie von der Wiege bis zur Bahre cool. Also natürlich mit den Anstrengungen in der Mitte, aber zwischen Anfangszustand und Zielzustand ist irgendwie total cool.
Ich glaube, ich Ich finde unsere ganzen Projekte wirklich echt cool, weil die alle ins Leben gekommen sind. Aber ich würde ein Projekt rausgreifen, weil mich das am stärksten überrascht hat. Wir haben eine Projektanfrage gehabt von einem Produktionsbetrieb innerhalb eines Konzerns, aber eigener Standort. 160 Mitarbeiter, die im Rahmen dieses Konzerns Kabelbäume flechten.
Händisch flechten die Kabelbäume. Interessant.
So. Also Kabelbäume für diesen Konzern, für Spezialmaschinen und so weiter. Also nicht so, lohnt sich halt nicht, ne? Großen Aufwand zu betreiben, sondern sind niedrige Stückzahlen. Es war Corona-Zeit. Und wir haben mit Mitarbeitenden der Produktion für diesen Standort ein Vergütungssystem entwickelt. Jeden Dienstag, virtuell, die hatten keine Kameras.
Was?
Die hatten keine Kameras an ihren, das heißt, wir haben die nie gesehen, wir waren nie an diesem Standort.
Wir,
7:30 bis 9 Uhr, jeden Dienstag, haben wir am Vergütungssystem der Organisation gearbeitet. Und die haben sich ein einfaches Grading-Schema gegeben, um von dem Produktionshelfer bis zum Standortleiter alles abzubilden. Die haben sich Gedanken darüber gemacht, wie das Individuum innerhalb des Vergütungssystems bewertet wird. Mega. Wirklich ein Mega-Projekt. Und wir haben die nicht einmal live gesehen und wir haben Fotos gehabt.
Ihr habt noch nicht mal einen Projektabschluss mit denen gemacht nach Corona? Irgendwie die Menschen mal in die Arme genommen oder so?
Nee.
Das ist ja unglaublich. Okay. Und das wirkt bis zum heutigen Tag?
Genau, oder wie auch genau, immer dann genau, in, genau,
genau. Okay, das ist ja crazy.
Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so, und das war wirklich, das war ein Projektteam. Da saß der Produktionsleiter drin, der Standortleiter saß drin, zwei, drei Ingenieure und sonst Produktionsmitarbeiter. Und die erstmal dazu zu kriegen, miteinander zu reden.
Ja, das kennen wir ja von Elo Bauer damals. Ne?
So, aber, der sitzt da drin.
Ja, ja, klar. Ja.
So, mega.
Spannend, ja, echt cool.
Also wirklich mega. Und das hat mir auch gezeigt, wie viel Verantwortung Mitarbeitende übernehmen können, dem man es nicht zutraut. Ne? Ich meine, die haben Kabelbäume geflechtet. Ne? Das ist jetzt nicht.
Wir hatten damals bei Elo Bauer auch Menschen, die sprachen kaum Deutsch.
Also genau.
Das war wirklich
ja,
so.
Ja.
Aber sie waren halt unglaublich engagiert, um irgendwie ihre eigene Arbeitswirklichkeit da neu zu gestalten.
Und total verantwortungsvoll, was auch dieses Thema, nee, das können wir nicht vergüten, angeht, ne? So, nee, also.
Schafft keinen Wert,
kriegt kein Geld. Schafft keinen Wert und wirklich so da hinzuschauen und zu sehen, wie viel Verantwortung die auch nehmen und nicht sagen, da ist ein unendlich großer Topf, in dem wir reingreifen, sondern sehr verantwortungsvoll.
Ja, ist ja toll. Kannst du irgendeine Branche ausdeuten, wenn ihr so querschnittlich drauf guckt auf eure Kunden, die da besonders Bock drauf hat? Also irgendwie eine besonders innovative Branche oder ist das auch quer durch alle?
Wie gesagt,
bei uns ist es auch sehr breit.
Ja, also wie gesagt, von den schon angesprochenen Produktionslogistik, die gesamte Bandbreite. Wir haben relativ viele NGOs, weil die auch häufig natürlich ein Thema haben mit Geld und zu wenig Geld, viel Purpose, bis hin Bankenversicherung. Also unsere Kunden haben zwischen 10.000 und 30.000 Mitarbeitern. Also das, schon alleine daran siehst du, das ist wirklich die gesamte Bandbreite.
Ja, geil. Du hast mir auch ein Thema mitgebracht. Oder wie du eben im Vorgespräch sagtest, eventuell sogar zwei. Schieß mal mit dem ersten los. Oder wähl eins von den beiden aus, wie auch immer.
Ja, wir sind an beiden schon indirekt vorbeigekommen. Aber mein Thema ist Gehaltstransparenz.
Ah, okay, ja.
Erste Reaktion.
Frag mich was.
Naja, das, was wir jetzt erleben, ist und Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie. Bis nächstes Jahr, 7. Juni, muss die EU-Entgelttransparenzrichtlinie in nationales Recht überführt sein. Wir in Deutschland sind dran. Jetzt hat die Kommission da einen Abschluss. Es wurde eine Kommission eingerichtet, wie das jetzt die neue Regierung so macht. Und es gab einen ersten Abschlussbericht, wie das bürokratiearm umgesetzt werden kann. es kommt mehr Transparenz in Gehaltssystemen. Also es ist verboten, also Mitarbeiter dürfen über Gehalt sprechen, alles andere ist verboten. Ich darf einen Bewerber nicht mehr fragen, was er vorher verdient hat. Ich muss Mitarbeiter darüber informieren, dass sie jährlich darüber informieren, dass sie Auskunftsrecht haben, Vergleichsrecht haben. Das heißt, wir werden da sehr viel Veränderung im Vergütungssystem erleben.
Jetzt hat auch Europagesetzgebung ja gesagt, dass Zeiterfassung unbedingt notwendig ist. Ne? Und da frage ich mich doch irgendwie, unabhängig davon, dass ich total für Gehaltstransparenz bin, das ist alles gut, wo arbeiten diese Leute eigentlich? Also mit anderen Worten, was glauben die eigentlich, was in Betrieben so insgesamt Wirklichkeit ist?
Naja, der Auslöser ist natürlich Gender Pay Gap. Ne? So, also wenn wir zurückschauen auf Gründung der EWG 53, da steht schon drin, die Länder verpflichten sich, gleiche, gleichwertige Arbeit gleich zu bezahlen. Schon ein bisschen.
Ist jetzt 70 Jahre her, ist nicht allzu viel passiert. Also so ein Patriarchat, das kehrt sich halt nicht in ein paar Jahrzehnten raus.
Das dauert schon ein bisschen länger. So ist nichts passiert, das heißt, hier musste was passieren. Ich glaube, was anders ist zu dem Thema Gehaltserfassung, dass wir jetzt erleben, dass die Arbeitsgerichte anders reagieren.
Müssen sie auch.
Ja. Vor zwei Wochen gab es ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts gegen Daimler Truck. Ursprung war, eine Managerin hat geklagt, Gender Pay Gap Klage eingereicht, hat vor dem Landesarbeitsgericht Stuttgart Recht gekriegt. Und das Landesarbeitsgericht Stuttgart hat gesagt, sie kriegt den Durchschnitt/Median der männlichen Kollegen auf derselben Stufe. Das war ihr aber nicht genug. Sie hat weitergeklagt. Sie wollte sich mit ihren direkten Kollegen vergleichen. Und das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, es ist zulässig. So, das heißt also, Frauen sind nicht mehr Mittelmaß, sondern können auch mit dem Maximum vergleichen. Ja, ist für uns selbstverständlich mit unserem Menschenbild.
Ja, ja, klar.
So, in Organisationen erleben wir was anders. Für Daimler Truck heißt das 130.000 oder 400.000.
Ja, halt, ja, aber
so.
Das ist die Evolution der Dinge und es ist ja auch gut, dass diese Dinge jetzt wirklich in Bewegung kommen. Ne?
Also von daher kriegen wir da schon, ohne das neue Gesetz eingeführt zu haben, kriegen wir da schon massiv Druck. Da merkt man, da ist was aus der Diskussion entstanden heraus, was wir grundsätzlich positiv empfinden. Und gleichzeitig sagen wir natürlich auch, nicht Transparenz der Transparenz wegen, ne? Sondern Transparenz mit einem Zweck verbunden.
Unbedingt, ja. Ansonsten brauchen wir sie nicht.
Ja.
Also alles, was Transparenz ist, ist gut. Was war das zweite Thema, das du mir mitgeben willst? Oder
naja, was ist von Augenhöhe nach 10 Jahren geblieben?
Alles. Also für mich ist, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dieser initiale Funken, dieses Mutmachen hat ja dazu geführt, dass jetzt ganz, ganz viel passiert ist. Also was geblieben ist, ist, glaube ich, dass es ist viel entstanden. Ja, geblieben ist die Freude in der Rückschau an dem Film und an allem, was damals war. Und gewachsen ist daraus, und das ist, finde ich, die fast wichtigere Perspektive, ganz viel Initiative, ganz viel Gewissheit, ganz viel Wachstum von Menschen, von Organisationen, auch ganz viel Entlernen im Sinne von Augenhöhe hat damals sehr deutlich darauf hingewiesen, dass einfach so viel struktureller Ballast in der Welt ist, der so sukzessive ein bisschen abgetragen und verändert werden darf. Ohne den Film, ist akademisch darüber zu spekulieren, was wäre. Aber es war schon extrem entscheidend. Es war extrem entscheidend für alles. Und damals weiß ich auch noch, ich war damals 13, 14 arbeitslos und so in der Neuorientierung, was mache ich denn jetzt eigentlich mit mir? Und ich weiß, ich bin irgendwie nicht doof, aber keine echte Idee. Ja. Und diese ganze Bewegung hat mir damals wie so eine Art Zuhause gegeben. Dir, glaube ich, auch. Und ich glaube, das ist auch das, was uns verbindet, dass wir damals tendenziell beide so ein bisschen einsam waren und das Gefühl hatten, sich jetzt wieder mal mit etwas Größerem, Zweckhafteren als nur der eigenen Identität irgendwie auseinandersetzen zu können, das tut einfach gut, so ein Gehaltensein. Und diese Form von Gehaltenheit, die spüre ich bis zum heutigen bis zum heutigen Zeitpunkt. Und damals habe ich es tatsächlich gebraucht. Ich glaube, ich habe es gebraucht, um auch für mich die Dinge entwickeln zu können, die sich dann entwickelt haben. Und tatsächlich soll ich den Film mal wieder gucken. Ich habe ihn schon lange nicht mehr geguckt. Ich habe ihn damals mit Kunden, wir haben ihn damals mit Kunden vielfach geguckt. Dann gibt es ja mittlerweile diverse Filme natürlich, die sich darum kümmerten. Aber in Deutschland wart ihr die totalen Pioniere, ohne die deutlich weniger passiert ist in dem Thema insgesamt. Und ich glaube, ganz viele Menschen in Deutschland sind euch sehr dankbar dafür, dass ihr das gemacht habt. Was ist denn für dich übrig nach 10 Jahren von dem Film?
Das sind ähnliche Punkte. Ich glaube, was Augenhöhe gemacht hat, ist Mut zu machen. Genau. Mut, dass es anders geht. Mhm. Ich glaube, es war sehr klug, keine Experten zu Wort kommen zu lassen, die gesagt haben, das ist gut, das ist schlecht, sondern einfach stehen zu lassen. Das Format Film und Dialog nach wie vor, glaube ich, super gewesen. Das haben wir ja auch im Gen entwickelt, zu sagen, wie stellen wir uns das eigentlich vor? Mhm. Hey, diese Diskussion direkt vor Ort zu führen und so weiter, haben wir bei euch damals ja auch gemacht. Ich erinnere mich noch an den Ledergürtel.
Tatsächlich. Legendäres Artefakt von damals. Ja.
Und ich glaube, es hat vielen Leuten Mut gemacht, aber es hat auch vielen Leuten so eine Sehnsucht Heimat gegeben. Und da war es einfach natürlich ganz breit, ne, von Machern bis hin wirklich zu Leute, die einfach Sehnsucht hatten nach einer Zugehörigkeit.
Tja, also ich glaube, es hat vielen Leuten ganz viel gegeben und wir sind dankbar, dass es damals in die Welt kam. Hast du noch was du loswerden willst? Hast du noch irgendetwas, worüber du sprechen willst? Ansonsten sind wir langsam mit unserer Zeit auch durch.
Ich glaube, mein Gedanke ist nach wie vor, macht euch auf den Weg, ne? Also ich glaube nicht an diese Seite, die wir vorhin gesprochen haben. Ich glaube, das ist eine Seite, die noch irgendwie funktioniert, die von dem Speck lebt, der mal da war, der sicherlich in der Krise irgendwie funktioniert, aber die Welt tickt anders.
Ich glaube das auch. Ich habe diese Seite durchaus schätzen gelernt, weil sie mir hilft, mich selbst noch mal bewusster zu navigieren. Und ich brauche die andere Seite, um meine eigene Seite überhaupt zu haben. Ansonsten gäbe es meine Seite ja nicht, wenn es die andere Seite nicht gäbe.
Gar keine Frage.
Und insofern bin ich immer bei dieser Form von von Vergangenheit und Zukunft, von Struktur und Entstehen lassen. Und ich glaube, dass es einfach beides braucht und dass der Mensch einfach entlernfähig und lernfähig ist und dass darüber einfach alles entsteht, was entsteht. Und deswegen, ich versuche das immer nicht zu dämonisieren, auch wenn mir das schwerfällt, ja, solche Formen von Strukturen, solche Formen von Glaubenssätzen irgendwie nicht wegzuspielen, aber sie sind irgendwie Teil der Wirklichkeit, sie dürfen einvergemeindet sein in alles, was so die Bemühungen nach vorne angeht. Und insofern bin ich immer für das und nicht das Entweder-Oder. Weil vom Taylorismus wird ganz viel weiterhin übrig bleiben. Das wird weiterhin, wie du vorhin auch sagtest, in Produktionsunternehmen ist es auch hoch sinnvoll, teilweise da, wo überlegenes Wissen ist, Methodenwissen ist, das so zu machen. Und insofern wird es diese Polarität immer geben dürfen.
Ich will Taylorismus gar nicht verteufeln. Ich glaube, da wurde ich gerade ein bisschen falsch verstanden. Ne? Ich glaube schon eher eine Tendenz hier rüber, gar keine Frage. Aber ich glaube auch, ja, wir brauchen das, sonst würde es das nicht geben. Die Frage ist immer, und die stelle ich unseren Kunden, ne? Was sorgt dafür, dass ihr morgen noch da seid? Mhm. Was müssen Menschen hier mitbringen in diese Organisation, damit ihr morgen oder in 5 Jahren noch da seid, vielleicht sogar ein bisschen gewachsen zu sein? Und wenn man diese Frage beantworten kann, und die Frage ist nicht einfach zu beantworten.
Nein, aber sie ist total cool. Gefällt mir.
Und ich sitze da teilweise Stunden mit Geschäftsführern an dieser Frage, was sorgt dafür? Da muss ich hinschauen. Und genau. mir geht's um das Morgen. Ne? Mhm. Also mir geht's nur nicht mal um dieses 5 Jahre, sage ich mal gern, weil das so ein gewohnter Zeitraum ist.
Ja.
Aber eigentlich geht's mir um das Morgen.
Ja, finde ich gut. Das ist tatsächlich, das Leben spielt sich im Jetzt ab. Und wenn ich im Jetzt aktiv und bewusst bin, dann werde ich das morgen auch mit hoher Wahrscheinlichkeit erleben.
So, und das sorgt auch dafür, dass Vergütungssysteme permanent besser sein werden. Mhm. Das heißt, diese Zeiten, wo ein Vergütungssystem 10, 15 Jahre in der Schublade lag, sind komplett vorbei.
Ja.
Weil ich übermorgen andere Kompetenzen brauche.
Ja. Great times. Auch dank Menschen wie dir. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Ihr dürft den Zuschauern gerne noch sagen, wo sie den Film finden.
Augenhöhe?
Ja. Da hat sich halt einige neugierig gemacht.
Tja, wo gibt's den Film? Keine Ahnung. Weißt du das überhaupt noch?
Ja, klar. Also die Filme sind auf Vimeo veröffentlicht.
Vimeo, daran erinnere ich mich auch. Ich wusste,
veröffentlicht sind, stehen kostenfrei zur Verfügung. Alles Material, was wir veröffentlicht haben, ist da kostenfrei zur Verfügung. Kann runtergeladen werden, kann gezeigt werden, kann diskutiert werden.
Also, je mehr es sich verbreitet, desto besser ist es. Danke, Sven, dass du da warst. Danke nochmal für die Anregung. Bis zum nächsten Mal. Rap.
Naja, das ist, ich glaube, das ist dieser Begriff ist tot. Also den könnt ihr auch...
Der ist auch tot geprügelt. Einfach
der ist tot geprügelt, weil jeder sofort diesen Kickertisch da im Kopf...
Also ja, klar.
So Bullshit-Sachen im Kopf hat. Der ist tot. So, gleichzeitig viele Aspekte davon sind halt
überlebenswichtig.
Überlebenswichtig für Organisation. Das zu kristallisieren. So. Ich arbeite oft mit diesem Thema, wofür machen wir das? Ne? Also nicht das Warum, sondern wirklich wofür?
Zweckhaft.
Wofür machen wir das? So, ne? Oder wofür brauchen wir das? So. Wofür brauchst du Performance-Systeme? Du brauchst Performance-Systeme, weil du deinen Führungskräften nicht zutraust, ihre Mitarbeiter zu führen. Schmeiß deine Führungskräfte raus.
Mhm.
Such den Menschen.
Oder transformier sie so, dass sie das anders machen.
Such Menschenführer.
Organisationen sind einfach saumäßig schlecht darin, einfach nur zu arbeiten. Also einfach aus dem Moment heraus den bestmöglichen Wert zu schöpfen und immer wieder in neue Frames zu gehen. Weil diese Form von Planung und Idee und Budget und alles, was dann da dran hängt, das gehört so zur Selbstvergewisserung der Organisation in ihrem Sein, dass sie nicht die Fantasie hat, was passieren könnte, wenn man es A weglässt oder B so verändert, dass man sich irgendwie tatsächlich den Rahmenbedingungen im Außen mal angleicht.
Dazu brauchst du Sicherheit in der Unsicherheit.
Genau. Und das ist tatsächlich die Tugend über allem.
Und dafür brauchst du, wie entsteht das? Indem du weißt, du findest eine Antwort. Das ist super viel Erfahrung einfach.
Ja.
So dieses, ich weiß, ich werde eine Antwort finden. Ich weiß nicht, was da kommt, genau, aber ich werde eine Antwort finden.
Ja. Ich weiß, ich kann mich aus der Geistesgegenwart heraus so führen, so selbst führen, dass irgendetwas entstehen wird. Ich habe tiefes Vertrauen darin, dass es entstehen wird.
Ja.
So, versus ich weiß es.
Ja. Ja. Und dann siehst du auch das, was vor dir liegt. Ne? So. Also, das hat sich ja bei mir jetzt auch so durchgezogen. So, ne? Das sind ja nicht, ich hatte nicht die Idee, ein Buch zu schreiben und ich hatte keine lange Idee, ein Buch zu schreiben. Ich hatte nicht die, einen Film zu machen, sondern hey, da gibt's einen Möglichkeitsraum. Ja. So, mache ich die Tür zu und gehe dran vorbei oder sehe das überhaupt? Oder?
Ja. Selbstvertrauen, Vertrauen in dich selbst, dass dir Dinge gelingen.
Ja. Ich nutze kaum noch solche Begriffe, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieses selbst New Pay hängt sehr stark an uns. Das ist ganz gut. Wir haben das als Marke eingetragen. Das heißt, wir haben das auch sehr, sehr closed.
Ja.
So, ne? Das ist so mit uns verknüpft. Das ist okay. Das dann sagt der Kunde mal, können wir unser Projekt so nennen? Die Marke gehört ja euch. Ja, macht halt. So, das ist sehr closed. Und da haben wir zumindest im deutschsprachigen Raum auch den Deckel drauf. Ich glaube nicht, dass es diese Begriffe braucht, sondern dieses Reinzoomen, was heißt das eigentlich konkret? So zu sagen, okay, das heißt Partizipation da, wo sie sinnvoll ist. Das heißt permanent better. So, das heißt wir denken. So. Und das ist so offen und positiv, das ist ja der Vorteil bei Augenhöhe. Keiner wird sagen, Augenhöhe scheiße. So, ne? Also der Begriff,
stimmt, ja.
Der Begriff ist halt krass. So, ja. Keiner wird sagen, ey, Augenhöhe ist ja voll scheiße. So. Das heißt, wirklich da in tiefer rein zu zoomen und zu sagen, positive Begriffe da stehen zu lassen. Partizipation kannst du auslegen, wie du willst, aber erstmal ist es positiv. In solchen Teams, wie wir mit denen wir arbeiten, sitzen Menschen drin, die sagen, ja, mein Freund kriegt ein 13. und 14. Monatsgehalt und wir haben hier nur 12 Gehälter. Sage ich, naja, wir können die Jahressumme durch 12, 13, 14 und 15 teilen. Es bleibt bei der Jahressumme.
Ja.
Wie meinst du das? Sag ich, hey, kommt alles aus dem selben Topf. Kommt alles aus dem selben Topf.
Voll ist der Topf gleich
groß. Und hier hat man sich entschieden, den Topf durch 12 Teile zu teilen. Dort hat man sich entschieden, den Topf durch 14 Teile zu teilen. Gestern mit einem Kunden gesprochen, oh, wir haben das bei den Führungskräften präsentiert und oh, natürlich gab es Widerstand. Sage ich, ja. Wer hat es gut gefunden? Sage ich, hat sich keiner gemeldet. Ne? Ja, genau. 3 stehen auf und sagen, das ist scheiße. Ja. So.
Als wir bei Elobau das gemacht haben, war der erste Gedanke, den wir ihnen ausgetrieben haben, dass sie jetzt ein gerechtes Vergütungsmodell finden müssen.
Das ist mega. Also komplett. Wir reden über Fairness. Wir sagen, wir entwickeln mit euch ein faires Vergütungssystem, was für 95% der Mitarbeiter funktioniert. Ja. Du wirst immer diese Ausnahme haben. Ne? Dann geht der IT-Leiter. Das ist ja immer der Horror. Ne? Der IT-Leiter geht und ich brauche dringend einen oder weiß der Kuckuck. So. Und da saß ich vor 4 Wochen saß ich hier in der Ecke mit 2 Geschäftsführern zusammen und sage, ganz ehrlich, das ist für 95% der Mitarbeiter. Wir haben 1000, das wären ja 50 Ausnahmen. Krass, nee, so viel wollen wir gar nicht. Sag ich, naja, dann sind wir vielleicht bei euch bei 97%. Aber dieses Bewusstsein mal zu haben. So, und eine halbe Stunde später, ja, der Mitarbeiter, der schon oben an der Kante des Gehaltsbandes ist, will 20% mehr. Und ich sitze da und sage nein. Und beide Vorstände schauen mich mit großen Augen an. Wie meinst du das? Sag ich, nein, wer sagt's ihm? Und dann sagt einer der Geschäftsführer, ach, ich kann ihm ja sagen, Sven hat gesagt nein. Wo ich denke so.
Ja, du bist Geschäftsführer.
Was ist denn so?